Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Jan Haft.
Einen wunderschönen guten Tag.
Sie waren schon als Kind von der Natur fasziniert und liebten vor allem Schlangen, Eidechsen und Frösche. Wieso ausgerechnet die?
Wo die Liebe hinfällt, beim Pilzesuchen mal über eine Waldeidechse gestolpert und völlig begeistert gewesen. Und dann war es um mich geschehen, dann war ich also ein glühender Verehrer von unseren heimischen Kriechtieren und Lurchen.
Als Jugendlicher haben Sie dann schon die ersten Filme gedreht, damals noch in Super 8. Jetzt sind Sie einer der erfolgreichsten deutschen Naturfilmer und widmen sich vor allem der heimischen Natur, rücken Hirschkäfer, Eisvögel oder Kreuzottern ins kinogerechte Licht. Wie viel finden Sie denn davon noch hier in Deutschland?
Also es ist ja noch fast alles da. Es ist ja nicht so, dass ein Großteil unserer Arten, die wir haben im Land, ausgestorben wären. Aber man muss schon sagen, die Lebensräume, wo man noch viele von ihnen findet, die sind ausgesprochen selten geworden. Das kann mal hart sein, da noch auf ein Fleckchen Erde zu stoßen, wo sozusagen die Welt der Biodiversität, wenn ich so sagen darf, noch in Ordnung ist.
Sie sprechen ja eben auch von Wildnis. Gibt es denn hier in Deutschland noch echte Wildnis?
Also echte Wildnis haben wir natürlich gar nicht mehr, weil von den Alpengipfeln bis an die Küste von Nord- und Ostsee ist natürlich das Land von uns Menschen über die Jahrhunderte, eigentlich Jahrtausende, ordentlich umgestaltet worden. Und vor allem haben wir die ganzen großen Tiere, die bei uns mal lebten. Das waren 16 Stück in Warmzeiten wie jener, in der wir jetzt gerade leben. Da hatten wir also 16 Pflanzenfresser bei uns, die das Land ordentlich gestaltet haben. Die haben wir samt und sonders verloren. Und das ist auch einer der Gründe, warum bei uns so wenig an Wildnis zu finden ist. Denn die Rolle dieser großen Tiere, die war doch ungemein groß.
Wovon sprechen wir da, wenn Sie große Tiere meinen? Elefanten?
Auch, ja. Also alles, was Reh und größer ist. Wir hatten bei uns zu allen Kaltzeiten, also da sagen wir mal Eiszeit dazu, dabei sind es nur Kaltzeiten innerhalb der Eiszeit. In allen Kaltzeiten und in allen Warmzeiten gab es bei uns 1 bis 2 Elefantenarten, 1 bis 2 Nashornarten, mehrere Geweihträger, große, riesengroße wie der Riesenhirsch oder der Breitstirnelch. Und es gab immer mehrere Hornträger, also so Rinder und Rinderverwandte und natürlich mehrere Pferde. Die Betonung liegt immer auf mehrere. Also eine reiche Fauna an großen Tieren. Und letztlich war der Anblick in unser Land zu ganz vergangenen Zeiten, bevor der Mensch sich breit machte, wohl nicht so ganz anders, wie es heute noch in Afrika zu bestaunen ist, als letzten Kontinent, wo das noch so ist. So war das mal weltweit auf allen Kontinenten.
Und warum sind sie bei uns dann nicht mehr vorhanden?
Da streiten sich die Geister, aber ich glaube, die einzig sinnvolle Hypothese ist, dass wir, als wir im Beginn des Holozäns, also unseres jetzigen Zeitalters, als es wieder warm wurde, als die Gletscher wegschmolzen, als wir sie ausgebreitet haben, da waren wir alles Jäger oder unsere Vorfahren. Und wahrscheinlich sind die großen Tiere, die keinerlei Antwort hatten auf Fernwaffen, also auf Speere, die mit Schleudern abgefeuert wurden oder auf Pfeil und Bogen und so weiter, sind die immer seltener geworden, bis hin zu, ja, irgendwann ausgestorben gewesen. Andererseits hat der Mensch ja eben mit ihren Nachkommen, zumindest mit einigen ihrer Nachkommen, nämlich vom Pferd und von, also Auerochse und Wildpferd, sprich das Hausrind und das Hauspferd, hat er dann sozusagen diese Planstellen ersetzt. Man muss dazu wissen, dass wir über lange Zeit sehr viel größere Tierzahlen hatten, als wir es heute haben. Wir haben heute 11 bis 12 Millionen Rinder und Pferde in Deutschland. Die stehen meist im Stall oder zu dicht auf Weiden draußen. Und noch in der Kaiserzeit etwa, also 1900, da war zwar Deutschland von der Fläche her ein bisschen größer als heute, aber gab es zwischen 25 und 30 Millionen Rinder und Pferde. Und die standen nicht im Stall, die waren draußen in der Natur. Und das hat sich unglaublich positiv ausgewirkt auf die Artenvielfalt.
Dabei gelten doch Kühe und Rinder als Klimakiller. Und Sie sagen, für die Artenvielfalt sind die gut?
Also einmal sind es ja zwei verschiedene Paar Schuhe, Klima und Artenvielfalt. Aber auch fürs Klima ist die Kuh gut. Dazu muss man wissen, wenn ein Rind, eine Kuh, so lebt, wie sie in Anführungszeichen leben wollte oder wie ich finde, wie sie sollte, nämlich in der Herde und draußen in der Landschaft, dann hat sie eine positive Klimabilanz. Also ein Rind draußen, das 1 bis 2 Hektar Platz hat für sich, draußen frisst, verursacht durch das Fressen und durch das Abgeben von Dung eine starke Kohlenstoffeinlagerung im Boden. So eine Weide, wie gesagt, die muss beweidet werden, nicht sich selbst überlassen sein, speichert mehr Kohlenstoff als ein Wald. Liegt daran, dass zwar im Holzkörper der Bäume unglaublich viel Kohlenstoff ist, die Hälfte davon ist Kohlenstoff etwa, aber sobald der Wald ausgewachsen ist, gibt es ja nur noch 3 Möglichkeiten. Entweder die Bäume dürfen umfallen und sozusagen vergehen, verrotten, in Anführungszeichen Urwald, dann wird der Kohlenstoff weitgehend wieder frei, oder der Förster kommt, macht Brennholz draus, dann wird es beim Einheizen sofort wieder frei, dieser Kohlenstoff, oder wir machen schöne Möbel draus. Und dauerhaft abgelagert wird Kohlenstoff eigentlich nur im Boden, im Bodenhumus. Und Wald ist kein guter Bodenhumusbildner, während auf einer Weide oder die großen Grasländer, da gibt es dann 5, 6, 7 Meter dicke Schwarz- und Braunerdeböden voller Kohlenstoff. Das sind die großen Kohlenstoffbatterien, die immer unaufhörlich aufgefüllt werden können. Und da bleibt dann der Kohlenstoff auch.
Also heißt das, Naturschutz ist aus Ihrer Sicht ganz einfach. Die Kühe raus aus den Ställen und schon haben wir wieder Wildnis in Deutschland?
Dann haben wir keine Wildnis, aber dann haben wir Flächen, auf denen Prozesse ablaufen, die der Wildnis sehr nahe kommen. Prozesse meine ich jetzt die Bestäubung. Ob dann die Bestäubung von Honigbienen oder von Wildbienen organisiert wird, ist sozusagen zweitrangig. Genau wie die Beweidung, wodurch Bäume in Schach gehalten werden, Büsche zurückgebissen, die werden dann stacheliger, sind Brutplätze für Singvögel. Der Boden wird geöffnet durch die Hufe, da können Pflanzen keimen, da können Wildbienen ihre Brutröhren anlegen. Große Tiere schaffen Suhlen, das sind kleine flache Tümpel, die werden durch die Körper der Großtiere massiert, halten lange das Regenwasser, da können dann Unken, Frösche, Molche sich vermehren und so weiter und so fort. Also all diese Prozesse, die mal überall auf der Erde und auch überall in Deutschland vorhanden waren in vormenschlicher Zeit, wo alles Wildnis war, die können wir wieder ablaufen lassen.
Vis-à-vis-Gespräch mit dem Biologen und Naturfilmer Jan Haft. Sie schreiben in Ihrem Buch, eines der schönsten Wildnisgebiete Deutschlands ist die Döberitzer Heide hier in Brandenburg, westlich von Berlin. Was macht denn diese Landschaft aus?
Ja, die Döberitzer Heide ist für mich ein Naturparadies, weil es ein relativ großes, in der Kernzone über 1000 Hektar großes Gebiet ist, das sich selbst überlassen ist und wo eben eine relativ große Zahl an Megaherbivoren, an großen Pflanzenfressern frei wirken darf. Das sind ja die Wisente und eine Handvoll Pschowalski-Pferde. Es sind noch nicht genug Tiere, es müssten noch mehr werden, damit man nicht mehr nachhelfen muss und Bäume entfernen. Da gibt es ja auch eingeschleppte Bäume aus Nordamerika, die ein bisschen ein Problem sind. Aber wir kommen schon relativ nah an dieses Ziel ran. Man sieht schon, wie die großen Tiere wirken. Man sieht, wie die Wüste, heißt die, so ein zentraler Teil, der früher mal, glaube ich, Bombenabwurf oder Schießplatz war, auf jeden Fall sehr sandig, sehr offen ist und der als Deutschlands bestes Gebiet gilt für Hautflügler, also für wildlebende, ja, so Wespen und Bienen und so weiter. Also ein ganz tolles Gebiet und das wird tatsächlich gepflegt durch die großen Tiere. Das würde verschwinden, verwalden, verbuschen und beschattet werden, wenn die Tiere nicht da wären. Und das zu beobachten draußen ist einfach ganz großartig.
Also einfach die Bäume wachsen lassen ist gar nicht so gut.
Meinem Einzelfall, ich bin ja nicht gegen Wald, um Gottes Willen, ich gehe auch gern durch den alten Buchenwald, das ist ein ganz toller Anblick, aber die Vorstellung, dass Mitteleuropa oder Deutschland von dichten Wäldern im Endstadium Buchenwald mal bedeckt gewesen wäre oder bedeckt sein sollte, wenn wir alles hier ökologisch gestalten wollten, die ist einfach grundfalsch, das schält sich immer mehr heraus. Es wird natürlich sicher irgendwo auch dichtere Waldungen gegeben haben zu allen Zeiten, aber das typische Landschaftsbild in Deutschland auf keiner weiß wie viel Fläche, aber sicherlich auf der größten Teil der Fläche war eben ein halboffenes Land mit Büschen, Einzelbäumen, großen Bäumen, dazwischen die großen Tiere. Und in dieser Landschaft haben alle unsere 70.000 Organismen, höheren Organismen, die bei uns leben, Platz. Während im Inneren des Waldes nicht einmal ein Zehntel unserer Arten, die wir bei uns haben, an Pflanzen, Pilzen und Tieren, überhaupt überleben können.
Woran liegt das denn? Gemeinhin stellt man sich ja vor, der Wald, man lässt ihn so, wie er ist und schon entsteht Wildnis. Jetzt sagen Sie, das ist gar nicht so gut, ist zu dunkel.
Genau, also Licht und Wärme sind die Treiber des Lebens und es gibt vergleichsweise wenig Tiere, die sich darauf spezialisiert haben, im Kühlen und im Schattigen zurechtzukommen, während es sehr viele gibt, die im eingebunden in die gesamte Nahrungs- oder in die ökologische Kette, in der sie existieren, der größte Teil braucht eben Sonne und Licht und Wärme. Und daher kommt es, dass man sozusagen im Wald des Inneren spezielle Tiere, Pflanzen und Pilze findet, aber eben nur sehr viel weniger als im offenen oder halboffenen Land. Und das ist praktisch schon von sich aus der Beleg dafür, dass es ursprünglich bei uns nicht alles mit Wald bedeckt gewesen sein kann.
Das heißt, die ehemaligen Truppenübungsplätze haben im Prinzip das vorweggenommen, was früher die großen Tiere übernommen haben, den Boden mit ihren Hufen umpflügen.
Ja, deswegen sind sie so artenreich. Das klingt ja wie ein Paradoxon. Da gibt es ein Gebiet, da wird praktisch Krieg geübt und da fahren Kettenfahrzeuge rum und da wird getrampelt und auf allem der Boden wird aufgerissen, die Bäume werden umgeschossen und umgefahren. Und da müsste man ja meinen, das müsste dann das Gegenteil sein von dem Urwald, nämlich artenarm, da dürfte doch nichts mehr leben.
Ganz
aber,
genau,
die Truppenübungsplätze sind allesamt Naturparadiese. Da sind natürlich nicht die ausgesprochenen Waldarten, aber eine sehr große Zahl besonderer Vögel. Das sind die Steinschmätzer, das sind die Wiedehopfe, das sind viele Säugetiere, seltene Fledermäuse und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt diese Truppenübungsplätze, die zum Teil aus der Nutzung genommen wurden, Wenn man die jetzt sich selbst überlässt, dann wachsen sie erst, werden sie zu Buschland, dann steigt vielleicht sogar die Artenzahl vorübergehend nochmal an und dann kommen die Bäume und dann werden es immer weniger Baumarten, denn am Schluss kann in einem dichten Wald nicht mal mehr die Eiche leben. Wenn man einen Wald sich selbst überlässt, stirbt die Eiche aus, stirbt die Eberesche aus, der Ahorn, alle möglichen Baumarten verschwinden dann und dann wird es immer, immer, immer artenärmer.
Sie leben selbst auf einem Bauernhof bei München, haben dort selbst Büffel angesiedelt. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
Ja, wir leben tatsächlich auf einem alten Bauernhaus und hinter dem Hof sind so 2,5 Hektar Sumpfland zu feucht für unsere Ponys und es war eigentlich zugewachsen. Wir haben sehr viel Nährstoffe in der Luft aus der Landwirtschaft, der Umgebung. Da wuchsen viel Brennnesseln und Rohrkolben und Schilf und Weiden. Das war so zugewachsen und da war ein alter Tümpel drin, da waren schon lange keine Frösche mehr drin. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht immer darüber Filme machen und darüber reden, wir müssen es selber tun. Haben das ganze Gebiet eingezäunt, die 2,5 Hektar, und haben uns 2 Wasserbüffel draufgestellt. Die stammen aus Rumänien, sind also über 1500 Jahre an kalte Winter und auch sehr heiße Sommer angepasst, den wächst ein dickes Winterfell wieder. Und die haben wir da draufgestellt und dann haben wir schon Wochen und Monate später Bauklötze gestaunt, was da alles passiert, wie viele Arten sich ansiedeln. Vom Blaukehlchen, das Tüpfelsumpfhuhn und so skurrile und seltene Vögel tauchen auf. Dann haben wir auf einmal Laubfrösche wieder in diesem Tümpel, der zugewachsen war, haben es Laubfrösche wieder geleicht die letzten 2 Jahre. Also das ist ganz irre, was da passiert.
Und wenn man keine großen Flächen, sondern nur einen kleinen Garten hat, was kann man dann tun, um die Artenvielfalt zu fördern?
Da könnte ich jetzt sagen, scherzhaft mit Meerschweinchen beweiden, aber es ist natürlich ein Ulk. Nein, ein Garten kann ja sehr artenreich sein. Gleicht schon auch wieder ein bisschen der Wildnis, nur dass da wir Menschen das Großtier ersetzen, weil wir da hinten mähen wir ein bisschen, da rechts lassen wir was stehen, da hinten ist ein Komposthaufen, da ist ein, lassen wir ein bisschen Totholz liegen. Das ist der Gegensatz zur Mähwiese, die auf großer Fläche einfach zack abgemäht wird. Da stört jeder Maulwurfshaufen, da stört ein umgestürzter Baum. Und das ist auch der Unterschied zum Wald, den man sich selbst überlässt, weil der ganz homogen auf großer Fläche eben sehr einheitlich wird, sehr schattig wird, sehr dunkel wird. Und das ist der große Vorzug von diesen mosaikartigen Lebensräumen. Und da gleicht tatsächlich der Garten, nur da müssen wir den Job eben selber machen, ein bisschen einer kleinen Wildnis.
Vielen Dank für das Gespräch, Jan Haft.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.